SWR 2 lesenswert. Fortsetzung folgt.
Heute mit der 6. von 17 Folgen des Romans Miss Island von Olfur Ava Olafsdottir. Jon John hat keine Arbeit an Land gefunden und muss wieder auf einem Fischtrawler anheuern. Hekla arbeitet mittlerweile im Hotel Borg als Serviererin und wird von den männlichen Gästen belästigt. »Wenn du dich beschwerst, kriegst du nur zu hören, so war das schon immer, find dich damit ab«, erklärt ihr ihre Kollegin Seri. Unter den Stammgästen ist auch der Mann vom Verschönerungsverein, der Hekla auf der Busfahrt nach Reykjavik seine Visitenkarte gegeben hatte. Er will unbedingt, dass sie beim Miss Island-Wettbewerb mitmacht. Es liest Lynn Reusse.
Freitags werde ich ausbezahlt. Dann gehe ich zu Landsbanki in der Oysterstræti und zahle mein Geld ein. In der Bank gibt es Wandgemälde des Künstlers, dessen Bilder Isels Schwiegervater loswerden wollte. Sie zeigen Frauen, die Salzfisch zum Trocknen auslegen. Mein Gehalt ist niedriger, als ich erwartet hatte. Von Siri erfahre ich, dass die Serviermädchen nur halb so viel Lohn bekommen wie die Kellner. Dabei teilen wir den Speisesaal unter uns auf und bedienen genauso viele Tische wie die Männer. So war es schon immer und so wird es immer sein, heißt es. Ich wollte nur, dass du das weißt, fügt sie hinzu. Manchmal trinke ich im Skorlen einen Kaffee. Und wenn ich Isay Schnittchen vorbeibringe, werden sie mir vom Lohn abgezogen. Zweimal bin ich hinaus nach Grotta spaziert, den ganzen Weg bis zum Leuchtturm, wo ich im glitschigen Tang stand und dem Tosen der Brandung lauschte, bis die Flut kam. Die Gischt spritzt im Wind hoch. Jenseits der Bucht und der Halbinsel mit dem Gletscher, der den Eingang zur Mitte der Erde bildet, sitzt Papa und notiert seine Wetterbeschreibungen. Noch weiter draußen auf dem weißschäumenden Ozean fährt der seekranke Jon John mit Fisch im Frachtraum nach Hull. Während ich im Speisesaal bediene, spinne ich meine Geschichte im Geiste weiter. Selbst wenn ich gerade Kaffee einschenke, bin ich in Gedanken nicht dort. Ich bin woanders und denke darüber nach, was ich am Abend, nachdem ich mich ausgestempelt habe, schreiben werde. »Fräulein«, sagt eine Frau, »wir haben keine Zuckerwürfel mehr.« Hin und wieder schreibe ich ein paar Worte auf eine Serviette und stecke sie in die Tasche, wenn ich in der Küche eine Bestellung hole. »Notierst du dir eine Telefonnummer?«, fragt Siri. Der Mann vom Verschönerungsverein erscheint jeden Tag zum Mittagsbuffet und kommt manchmal auch nachmittags und genehmigt sich schwarzen Kaffee mit Zuckerwürfeln und ein Stück Sahnetorte. Siri bietet mir an, den Servierbereich mit mir zu tauschen, damit ich ihn nicht bedienen muss. Dennoch winkt er mich vom anderen Ende des Saals heran. »Noch eine Kanne Kaffee, Fräulein.« Als ich mich runterbeuge und die Kanne auf die weiße Tischdecke stelle, sagt er, »Ich werde Ihr persönlicher Reisebegleiter in Long Island sein. Oder möchten Sie etwa den Rest Ihres Lebens als Serviererin vergolden?« Als ich eines Tages meine Schürze aufhänge, kommt der Oberkellner und gibt mir eine große weiße Schachtel. »Mit schönem Gruß vom runden Tisch«, sagt er grinsend. Ich nehme den Deckel ab. In der Schachtel ist eine Torte mit rosa Marzipan, geformt wie eine Frau in einem langen Kleid. Sie hat zwei rote Cocktailkirschen auf den Brüsten und eine schnörkelige Aufschrift aus Schokoglasur »Miss Vulkan«. Siri stiert die Torte an. »Nur, dass du's weißt, Heckler. Dir lässt man so einiges durchgehen, wofür andere Bedienungen längst gefeuert würden. Wie zum Beispiel, als du zum Tischnachbarn des Abwasserdirektors sagtest, es reiche jetzt, und ihm Kaffee über den Sakkoärmel schüttetest, weil er nicht locker ließ. Und dann mit einem Lächeln auf den Lippen meintest, huch, Verzeihung. Und dafür kriegst du auch noch eine Marzipantorte.« Dichter dürfen Bücher bewachen. Wenn ich nicht schreibe, gehe ich in die Stadtbücherei in der Thingolstræti, für die ich inzwischen einen Ausweis habe. Die Gebühr beträgt 5 Kronen im Jahr und man darf 3 Bücher auf einmal ausleihen. Das Haus ist von Bäumen umgeben, hat hohe Decken mit prunkvollem Stuck in den Ecken und weiche Teppichböden. Manchmal husche ich in der Mittagspause kurz rüber und schaffe es, einen Gedichtband zu lesen. Der Chefbibliothekar ist ein betagter Schriftsteller, der ein wunderschönes Gedicht über die Wüste geschrieben hat. In der Stadtbücherei arbeitet auch ein junger Bibliothekar, den ich schon ein paar Mal im Scorlin mit den Dichtern habe herumlungern sehen. Ich habe ihn dabei ertappt, wie er mich beobachtet, wenn ich vor einem Regal stehe und in einem Buch blättere. Als ich Thomas Manns Zauberberg auf seinen Tresen lege, lächelt er mich an und sagt: Leben, Tod, Liebe? Er trägt ein weißes Hemd mit Krawatte und darüber eine Strickjacke. Ich lege noch zwei Gedichtsammlungen auf den Tresen, die ich Issei mitbringen möchte. Wenn die Leute ihre Bücher nicht zurückgeben, sind es meistens Lyrikbände, merkt er an. Die sind am beliebtesten. Wir mussten sogar schon welche von säumigen Ausleihern zurückholen. Dann steht er auf und lädt mich zu einer Führung durch die Bücherei ein. Er erklärt mir, sie seien im Besitz aller Schriften der isländischen Bildungsgesellschaft sowie aller Ausgaben der Zeitschrift Skirnir seit ihrem Ersterscheinungsjahr 1827. Die größte Kostbarkeit der Sammlung sei jedoch eine edle, gebundene Ausgabe der Literaturzeitschrift Fjölnir. Der Bibliothekar dirigiert mich durch die Regalreihen und erzählt, sie besäßen eine wichtige Reiseliteratursammlung ausländischer Gelehrter, die Island erkundeten. Darunter ein Reisebericht des Botanikers Hooks, der das Land gemeinsam mit Jörundur, dem Hundstagekönig, bereiste, außerdem ein Buch von Lord Dillon sowie die Reiseschilderung von John Barrow aus dem Jahr 1834.
Mir ist aufgefallen, wie du mit den Büchern hier umgehst, sagt er dann. Du nimmst eins in die Hand, schlägst es auf, liest den Anfang, blätterst weiter und liest noch ein paar Zeilen. Dann überfliegst du es, bis du zur letzten Seite kommst und liest das Ende. Danach stellst du es zurück ins Regal, nimmst das nächste Buch und machst es genauso. Es ist sehr ungewöhnlich, dass Besucher die Bücher in der Reihenfolge lesen, wie sie im Regal stehen.
Flügeltür. Am nächsten Tag sitzt der Bibliothekar an einem Ecktisch im Borg. Er ist allein mit einem Buch in der Hand, raucht Pfeife und beobachtet mich verstohlen. Er bestellt seinen vierten Kaffee und lächelt mich jedes Mal an, wenn ich ihm eine neue Tasse bringe. Ich sehe, dass er Sveinbjörn Eilssons Übersetzung der Odyssee liest. Auf seinem Tisch liegen außerdem ein Notizbuch mit schwarzem Einband und ein Füllfederhalter. Hin und wieder schlägt er es auf, schraubt den Füller auf und notiert etwas. Ich schaue dem Besitzer des Mont Blanc direkt in die Augen.
Stargardur,
stellt er sich unumwunden vor und reicht mir die Hand. Ich kann es mir nicht verkneifen. Schreibst du? Frage ich. Er nickt und sagt, er arbeite nur halbtags in der Bücherei, schreibe ansonsten Gedichte und arbeite an einer Kurzgeschichte. Es stellt sich heraus, dass schon eines seiner Gedichte in der Literaturzeitschrift Eimreden erschienen ist. Plötzlich steht der Oberkellner neben uns, legt mir die Hand auf die Schulter und schiebt mich vom Tisch weg. Die Damen am Fenster brauchen neuen Würfelzucker, Fräulein Heckler. Als ich in die Küche komme, wartet er dort schon auf mich. Den Serviermädchen ist es untersagt, sich mit den Gästen einzulassen. Ich sehe doch genau, was sich da anbahnt.
Was bahnt sich denn an?
Ein Techtelmechtel. Man weiß ja, wohin das führt. Die Mädchen werden schwanger und kündigen. Er ist Schriftsteller, erwidere ich.
Auch Schriftsteller schwängern die Mädchen.
Er hält mit einer Hand die Flügeltür zum Speisesaal auf und nickt in Richtung eines Mannes, der allein am Fenster sitzt.
Anstatt für einen mittellosen Schriftsteller zu schwärmen, sollst du dir lieber eine bessere Partie angeln. Es gibt eine Menge alleinstehende Herren, die eine Frau suchen, die ihnen das Leben und den Alltag erleichtert. Der da hinten am Fenster zum Beispiel. Das ist ein frisch diplomierter, lediger Ingenieur. Der besitzt eine Wohnung in der Sollegata und einen alten Ford.
Die Hüterin. Der Bibliothekar bleibt wie festgewachsen auf seinem Stuhl sitzen, bis ich Feierabend habe. Dann springt er auf und fragt, ob er mich auf einen Spaziergang begleiten dürfe. Wir schlendern zuerst zum Leikja-Talk, wo ein kalter Wind vom Meer heraufweht, und wandern dann ziellos am Südufer des Stadtteichs entlang Richtung Skotosvejö. Dabei erzählt er mir, in der Bücherei stünden Werke von 706 isländischen Autoren, insgesamt 71.719 Bücher. Ich soll raten, welche Genres am meisten ausgeliehen werden. Lyrik? Frage ich. Der Dichter lacht. Romane. Er erklärt mir, dass Frauen Romane lesen. Und da sie zur größten Besuchergruppe zählten, würden Romane am häufigsten ausgeliehen. Bei den Männern seien Bücher über historische und volkskundliche Themen am gefragtesten. Das drittbeliebteste Genre seien Bücher über ferne Länder. Für die Verhältnisse im Ausland interessieren sich Männer wie Frauen gleichermaßen, beendet er seinen Vortrag. Ich frage ihn, welche Romane am häufigsten ausgeliehen würden. Er überlegt einen Moment. Das sind vermutlich die Kinderbücher von Ragnheiður Jónsdóttir und die Heimatromane von Gvöndrún Frau Lundi, antwortet er mit einem leichten Widerwillen. Bücher von zwei Frauen, entgegne ich. Er stutzt. Ja, das stimmt allerdings. Jetzt, wo du es sagst. Was eigentlich ziemlich merkwürdig ist, wenn man bedenkt, wie wenige und ausnahmslos schlechte Schriftstellerinnen es in Island gibt. Das Thema Bücherei ist zu Genüge ausgeschöpft. Und als wir auf der anderen Seite des Teichs in der Tjarnargata angelangt sind, bleibt der Bibliothekar vor einem Wellblechhaus stehen und erklärt mir, das sei der Hauptsitz der isländischen Sozialisten und er nehme dort an Versammlungen teil. Auf einem Plakat im Fenster steht »Die Jugendbewegung – Kampf dem Kapitalismus«. Plötzlich stehen wir vor dem Friedhof an der Södergata. Das Friedhofstor quietscht. Die Erde ist ein faulender Sumpf. In jedem Schritt liegt der Tod. Die Natur ist ein offenes Grab. »Hier ruhen die Dichter«, verkündet mein Reiseleiter. »Auch die Unsterblichen.« »Ja, im Tod sind alle gleich«, sage ich. Der Bibliothekar wirft mir einen Blick zu, als wollte er etwas entgegnen, besinnt sich dann aber und schlendert durch die Grabreihen auf der Suche nach ausgewählten Ruhestätten. Obwohl er Strophen und Zitate von Benedikt Gröndal und Steingrimur Thorstensson parat hat, findet er deren Gräber nicht. Die Dichter geben sich nicht zu erkennen. »Sie müssten hier irgendwo sein«, sagt er und kann seine Enttäuschung nicht verbergen. »Als ich letztens mit Dade Traumfjord herkam, waren sie noch da.« Der dunkle Herbstabend quillt aus dem Boden und mir ist kalt. Nasses, verdorrtes Gras streift meine Fußknöchel. Ich denke an meine Mutter. »Liegt hier nicht die Autorin Theodora Thoradsen begraben?«, frage ich. Der Bibliothekar gerät aus dem Konzept und ist sich keineswegs sicher, antwortet aber, er gehe fest davon aus, dass sie neben ihrem Mann Skoli liege. Er hastet von Grab zu Grab, überfliegt die Inschriften und bricht in Begeisterung aus, als er über Thorstein Erlingsson stolpert. Er ruft nach mir und rezitiert mit Inbrunst die Schneeammer. Ihre Stimme so hübsch, so warm und rein, tirillierte aus einem winzigen Busch. Nacht für Nacht sang sie ihr Liebeslied allein. In der Mitte des Friedhofs steht der Grabstein einer Frau, die 1838 verstorben ist und dessen lange Inschrift mir auffällt. Mutter von 5 Kindern, die jung verstarben, treue Stütze zweier einflussreicher Männer, Beschützerin der Mittellosen, liebende Mutter, aufrichtig, gutherzig. Das ist die Hüterin des Friedhofs, die erste Person, die hier begraben wurde, klärt mich mein Reiseleiter auf und stellt sich neben mich. Er schaut mich an und ich spüre, dass ihm etwas auf der Seele liegt. »Eigentlich wollte ich dich heute Abend ins Kino einladen«, sagt er schließlich. »Das hatte ich mir fest vorgenommen. Im Oststadtkino läuft ein Fellini-Film, im neuen Kino Cleopatra, im alten Kino Und dennoch leben sie mit Sophia Loren und im Tonabio Lawrence von Arabien«, rasselt er herunter.
Ich würde lieber, wer die Nachtigall stört, sehen. Der läuft um 9 im Stjørnebjerg, erwidere ich. Ich hatte das Buch im Schaufenster von Snæbjørns Buchladen in der Hafnarstræti gesehen. Das Buch ist von einer Frau, füge ich hinzu. Harper Lee. Ich habe ihn überrascht. Er schaut mich verdutzt an. Du bist die lesewütigste Kellnerin, die mir je begegnet ist. Das ist die Wahrheit, nicht unbedingt die Wirklichkeit. Wir treffen uns um 9:15 vor dem Kino. Er winkt mit den Eintrittskarten und dann sinken wir in die weinroten Ledersessel mit den ausgestanzten Silberkugeln auf den Armlehnen. Wir sitzen in der Saalmitte. Über uns hängt der flimmernde, rauchblaue Lichtstrahl des Projektors. Ich versuche, der fremden Sprache zu folgen und gleichzeitig die Untertitel auf der Leinwand zu lesen, aber es ist schwierig. Die Landarbeit in den Südstaaten der USA ist auch ziemlich anders als das, was ich von zu Hause in Dahlia kenne. Ungefähr in der Mitte des Films legt der Dichter mir den Arm um die Schultern. Ich hätte gedacht, dass eine Frau sich einen anderen Film aussuchen würde, gesteht er mir, als wir aus dem Kino kommen. Als ich sage, die Schwarzen sind immer noch nicht frei, genauso wenig wie die Homosexuellen, fixiert er mich und scheint nach Worten für eine Entgegnung zu suchen. Es ist schwer zu sagen, was in seinem Kopf vorgeht. Er hat schöne Hände und ich bin bereit, mit ihm zu schlafen, falls er mich darum bittet. Auf einmal stehen wir im Skolavaya Stigur, wo der Dichter ein Zimmer gemietet hat. Mehrere angetrunkene Paare torkeln an uns vorbei, aber auf den Straßen sind keine Autos. Von hier ist es nicht weit zum Mokka, sagt er grinsend. Ich spüre, wie mein Herz klopft. Er erzählt mir, sein Zimmer habe Dachschrägen und die Fläche unter dem Fenster werde bei der Miete nicht mit einberechnet. Jetzt muss ich blitzschnell eine Entscheidung fällen. Gehe ich nach Hause und schreibe oder schlafe ich mit dem Dichter? Manche Situationen lassen sich nur bewältigen, indem man sich seiner Kleidung entledigt. Ich trage keine feine Unterwäsche, aber das ist ihm egal. Er will sie mir nur so schnell wie möglich ausziehen. Hinterher legt der Dichter Schostakowitsch auf. Und ich lasse den Blick durch den Raum schweifen, in dem ein hochgewachsener Mann kaum aufrecht stehen kann, außer in der Mitte. Ich frage mich, wann der richtige Moment gekommen ist, um zu gehen. Und wann der richtige Moment, um zu bleiben. Der Dichter erzählt mir, er stamme aus Kvædagerdi. Da wohnen seine Mutter und sein Vater sei Matrose auf der Dettifoss gewesen, bis das Schiff im Krieg mit einem deutschen Torpedo beschossen und versenkt wurde. Als er starb, war ich 4 und meine Schwestern 2 und 6 Jahre alt, sagt er. Im Gegenzug erzähle ich ihm, dass ich vorübergehend bei einem Freund wohne, während dieser auf See ist. Er ist wie ein Bruder für mich, beeile ich mich zu sagen. Ich möchte ergänzen, er ist mein bester Freund, lasse es aber bleiben. Neben dem Bett steht ein Bücherschrank mit einer Glastür und 3 Regalen. Ich kann nicht widerstehen und überfliege die Buchrücken. Er ähnelt dem Bücherschrank meines Vaters. Da sind Njáls Saga und Grettis Saga, Sturlungas Saga, Heimskringler und Snorra Edda. Schlaflose Nächte von Stefan G. Stefansson, außerdem Lyrik von Jonas Hattgrimsson, Steingrimur Thorsteinsson und Hannes Hafstein. In einem Regal mit den Gedichtbänden der übrigen Nationaldichter. Dazu Romane von Laxness, Gunnar Gunnarsson und Þorbergur Þórðarson, Jón Þorláksons Übersetzung von Miltons Paradise Lost und 2 weitere übersetzte Bücher, Hunger von Hamsun und die Odyssee. Alle Bücher sind in Leder eingebunden. Die Laxdæla-Saga fehlt, sage ich. Der Dichter stützt sich auf den Ellbogen. Stimmt, sagt er nach kurzem Überlegen. Du kommst ja aus Dahlir. Er streckt die Hand nach mir aus.
Jetzt könnte ich gehen und noch eine Stunde schreiben, bevor ich zur Arbeit muss. Oder auch nicht. Als ich nach Hause komme, wartet die Katze vor der Haustür auf mich. Ich bücke mich und streichle sie. Auf dem Gehweg liegen die Überreste eines Vogels. Ein Schnabel, ein Flügel und zwei Federn. Ich muss allein sein. Viele. Eine. Meine Freundin wirkt nachdenklich und besorgt. Mein Leben ist vorbei, Heckler. Was ist denn passiert? Stell dir vor, ich habe mit meinen Schwägerinnen, Lives Schwestern, Innereien eingelegt und da ist doch glatt eine Blutwurst aufgeplatzt und hat mich vollgespritzt. Das Merkwürdige war, dass ich heulen musste. Meine Schwägerinnen starrten mich an und ich schämte mich so. Ren wollte wissen, ob ich schwanger bin. Und? Bist du es? Bekommst du noch ein Kind? Sie senkt den Blick. Jetzt fragst du dich bestimmt, wie ich mir das einbrocken konnte. Findest du das nicht furchtbar? Ich finde es furchtbar. Ich bin so glücklich. Ich habe keinen Appetit. Ich hatte mich so auf die frische Blutwurst gefreut, aber jetzt behalte ich nichts bei mir. Es war nicht geplant, aber Thorgerdur freut sich bestimmt, eine Spielkameradin zu bekommen. Und Lither ist glücklich. Für ihn ist ein Kind noch keine Familie. Eine Familie hat mindestens drei Kinder, sagt er immer. Ich habe ihm nicht gesagt, dass mir zwei reichen. Ich stehe auf und nehme sie in den Arm. Issei ist klapperdür. Ich kann ihre Rippen fühlen. Herzlichen Glückwunsch. Ich denke, es wächst in der Dunkelheit. Ich wusste, dass du so reagieren würdest, dass du dich fragst, wie ich mir das nur einbrocken konnte. Ich hatte solche Angst, es dir zu sagen. Ich drücke sie ganz fest. Alles wird gut. Es ist noch fast unsichtbar, aber bald wächst es und muss geboren werden. Thorgerdur wog 4 Kilo. Ich sterbe, Heckler. Mir war nicht klar, dass eine Geburt so schmerzhaft sein kann. Bei Thorgerdur hatte ich 2 Tage Wehen und konnte wegen der langen Naht 3 Wochen nicht sitzen. Das wird schon gut gehen. Sie wischt sich über die Augen. Ich wurde nach einem Eisberg benannt. In dem Frühling, als ich zur Welt kam, schwamm Treibeis in dem Breiðafjörður. Mein Vater wollte dem Fjord eine weitere Insel hinzufügen und nannte mich Issei, Eisinsel. Sie bleibt eine Weile ganz still. Thorgerdur ist in ihrem Gitterbettchen aufgestanden, streckt die Arme aus und möchte hochgehoben werden. Ich nehme das Kind auf den Arm, es braucht eine neue Windel. Zu Hause war alles so eng. Der Hausberg lag buchstäblich auf der Wiesenumzäunung und ich wollte weg. Ich verliebte mich. Ich wurde schwanger. Und nächsten Sommer hocke ich allein mit 2 Kindern in einer Kellerwohnung in Nordermýri, mit 22.